Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor David Hesse.
Ihr Lieben, wir sind ja gerade in der Predigtreihe Sommer in der Ecclesia und Gott hat mir für heute ein Thema voll aufs Herz gelegt, das uns, glaube ich, alle so ein Stück weit betrifft. Es ist jetzt nicht nur eine Gruppe, sondern wirklich alle. Weil wir leben in einer Zeit, in der alles hinterfragt wird. Alles wird neu definiert. So, nur weil es früher so war, heißt es nicht, dass alles so bleibt. Werte werden neu definiert, Begriffe, Sprache, Beziehung, alles kommt auf den Prüfstand. Familie, Sex, nichts bleibt verschont. Und auch in Kirchen wird dieser Einfluss total sichtbar. So, wir sind nicht verschont. Weil, wenn wir uns Statistiken anschauen, was Scheidungsrate angeht, was Werteverfall angeht, Pornografie, so, du kannst Statistiken nehmen, die quasi über Menschen in der Kirche sind und über alle anderen und die Werte sind fast deckungsgleich. So, es gibt kaum noch Unterschiede. Und das Krasse ist, so, dass wir so merken, hey, die Welt um uns herum so beeinflusst uns und wir haben so erlaubt, wir haben der Kultur so erlaubt, unsere eigenen Werte so ein Stück weit zu beeinflussen und zu verwässern. Und wir sind immer wieder herausgefordert, immer wieder, eigentlich jeden Tag, dass wir eine Wahl treffen müssen, und zwar entweder für den Weg der Welt, den Weg, den alle gehen, zu gehen, oder den Weg Gottes. So, und wenn wir uns für den Weg entscheiden, den alle gehen, den jeder geht, hey, dann werden wir auch nur das bekommen, was alle haben. Dann werden wir dort am Ziel ankommen, wo alle ankommen. So, aber am Ende müssen wir uns die Frage dann stellen, hey, sind die Leute denn wirklich glücklich mit dem, was man am Ende so hat? Weil seit wann ist das, was alle machen, ein Indikator dafür, dass es das Richtige ist? So, und deswegen will ich heute mit uns in die Bibel schauen und ich will dir eine Alternative aufzeigen zu diesem Weg, den alle gehen, und zwar den Weg Gottes. So, ich weiß nicht, was du für eine Sicht über Gott hast, ob du Gott kennst oder nicht. Vielleicht denkst du, boah, David, wirklich, so die Bibel, das ist doch so alt und wie können die Maßstäbe oder die Werte der Bibel denn heute relevant sein? Ich glaube, dass sie für uns eine unglaubliche Relevanz haben. Dass sie damals wie heute, dass sie brandaktuell sind, eigentlich aktueller denn als je zuvor und dass es für unseren Alltag so wichtig ist, so in die Bibel zu schauen, weil ich glaube daran, dass Gott uns gemacht hat, dass er der Autor unseres Lebens ist und dass es deswegen immer wieder gut ist, so auf die Person zu schauen, die das Leben geschaffen hat, um zu wissen, wie das Leben funktionieren soll. Und dieser Struggle, den wir damit haben, der ist gar nicht neu. So, den gab es früher schon und den wird es auch immer geben. Weil Kultur verändert sich immer wieder. Kultur verändert sich durchgehend, aber Gott bleibt derselbe. Und die Herausforderung, so, vor der wir stehen, ist, okay, auch wenn sich die Kultur verändert, dann muss ich mich entscheiden, okay, gehe ich einfach mit allen mit, oder Gott, gehe ich den Weg, den du für mich hast. Und der Apostel Paulus, der hat einen Brief geschrieben an eine Kirche, die er selber gegründet hat, an die Kirche in Korinth, und das ist quasi der 1. und 2. Korintherbrief in der Bibel. Und das ist wahrscheinlich so die Kirche, die unserer heute am ähnlichsten ist. Das war eine sehr wohlhabende Stadt, es war eine sehr wohlhabende Gemeinde, intellektuell ziemlich weit vorne, haben sich viel auf sich eingebildet, wirtschaftlich stark, aber einen ganz großen Werteverfall, so moralisch, die Gemeinde war so durchzogen einfach von eigenen Ansichten, von so Strömungen, die einen wegziehen von Gott. Und ich glaube so ein bisschen, dass das ein Stück weit uns heute betrifft. Wir sind reich, wir sind intellektuell weit vorne, wir sind wirtschaftlich stark, aber mit unseren moralischen Werten ist manchmal gar nicht so weit her. Und die Sache ist, so Paulus schreibt dann an die Gemeinde, er sagt, hey, ihr glaubt, ihr wisst alles, ihr denkt, ihr habt den Bogen raus, aber Gottes Ansicht und Wege sind die besten. Er schreibt wortwörtlich hier in, und ihr könnt gerne mitlesen, auf deinem Platz hast du den Gottesdienstzettel gefunden, der hilft dir heute, meine Predigt ein bisschen mitzuverfolgen, dir auch Notizen zu machen, aber du kannst gerne auch immer hier vorne die Bibelstellen mitverfolgen. Und zwar schreibt Paulus, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich in all ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als weise gelten, die werde ich zunichte machen. So, anders gesagt, Paulus sagt, hey, ihr könnt meinen Familie neu definieren zu können, Finanzen, Ehe, hey, aber ihr werdet scheitern mit euren eigenen Wegen. Die werden euch nirgendwo hinbringen. Und das musst du nicht mal ausdiskutieren. Hey, Statistiken geben dem total recht. Sie beweisen es. Der Weg, den alle gehen, funktioniert nicht. So, du folgst ihm, aber du gewinnst dadurch nichts dazu, sondern wenn du ehrlich bist, du verlierst sogar etwas. Und dann auf der anderen Seite, Gottes Weg, den wenige gehen, der sieht so aus, als ob er altbacken ist, irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Aber ich sag dir, er wird dich in das Leben führen, nach dem du dich sehnst. Er wird dich zu einem Leben in Fülle bringen. Zu einem Leben, was Spaß macht, was funktioniert. Nicht ohne Herausforderung, auf gar keinen Fall, aber erfüllt. Und ich glaube, das ist doch so das, wonach wir uns wirklich sehen. Oder nach einem erfüllten Leben. Nach einem Leben, was uns zufriedenstellt und Sinn macht. Und die Sache ist, hey, für diesen Weg musst du dich entscheiden. Für diesen Weg, du musst dich dafür bewusst und ganz aktiv entscheiden. Und dazu will ich dich heute so aufrufen. Weil es gibt geistliche Einflüsse, die dich von Gott abbringen wollen. Und über die möchte ich heute ein bisschen mit uns reden. Die Bibel spricht so von Götzen, die dort sind und denen man nachfolgen kann, bewusst oder unbewusst. Hey, und wir werden immer wieder aufgerufen, von unseren eigenen Wegen und den falschen Wegen uns abzuwenden, uns wieder hin zu Gott zu wenden. Weil schaut mal, was in 5. Mose steht. Da steht, hey, lauft nicht den Göttern eurer Nachbarvölker hinterher. Denn der Herr, euer Gott, der mitten unter euch wohnt, das ist ein eifersüchtiger Gott. Hier sagt er, hey, es gibt viele verschiedene Götter, aber lauft ihnen nicht hinterher. Denn der Herr, euer Gott, ist ein eifersüchtiger Gott. Und jetzt die nächste Bibelstelle, passt auf. Lasst euch nicht dazu verleiten, vom Herrn abzufallen und andere Götter zu verehren und sie anzubeten. Wisst ihr, wo wir bewusst oder auch unbewusst anderen Göttern hinterherlaufen, so da erregen wir die Eifersucht Gottes. Und wenn ihr hier schreibt, passt auf, so seid vorsichtig, dann will ich dir sagen, hey, das ist meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, dir heute zu sagen, hey, da gibt es Dinge, da sind Dinge, die dich von Gott abbringen wollen. So sei vorsichtig oder du wirst dazu verleitet, vom Herrn abzufallen und anderen Götzen nachzulaufen. Und wir merken das manchmal nicht mal. Und wenn du deine Bibel studierst, dann wirst du sehen, es gibt so drei Hauptgötzen. Also Götzen quasi nicht wie unser Gott, sondern drei Einflüsse, drei geistliche Strömungen, so drei Götzen, die Einfluss ausüben auf diese Welt. Und die wollen wir einmal anschauen. So, vielleicht habt ihr auf jeden Fall schon mal alle gehört. Und wie gesagt, der Götzenzettel wird jetzt helfen dabei, quasi meiner Predigt zu folgen. Und zwar haben wir als erstes, Mammon. Das ist der Götze des Besitzes. Mammon, diesen Namen haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Ne? Das ist der Götze des Eigentums, der in der Bibel dann beschrieben wird, des Besitzes. Und Mammon verspricht Dinge, die nur Gott dir geben kann. Er sagt, hey, wenn du nur hart genug arbeitest und dann nur genug verdienst und wenn du reich wirst, hey, dann wirst du glücklich werden. So, und er lügt uns an. Er sagt, hey, du willst, dass alle deine Sorgen weggehen? Ich habe die Lösung. Spiel Lotto und dann, wenn du gewinnst, dann wird sich dein Leben komplett verändern und du wirst zufrieden werden. So, das ist der erste. Als zweites haben wir Baal, der ganz oft auch in der Bibel vorkommt. Und zwar ist das der Götze der Macht. Baal übersetzt bedeutet Meister oder Kontrolle. So, und das ist der Götze der Macht und des Statuses. So, ihm geht es um dein eigenes Ansehen. Ihm geht es um deine eigene Macht. So, der sagt, der in uns hervorbringen will, dass wir sagen, ich werde mächtig sein, ich werde groß rauskommen, ich werde etwas erreichen. Und Baal, der manifestiert sich darin, der zeigt sich darin, wie und womit du deine Zeit verbringst. So, Mammon wird sich darin zeigen, wofür du dein Geld ausgibst, wo da deine Priorität liegt. Und Baal zeigt sich darin, wie und womit du deine Zeit verbringst. Und wir kennen das vielleicht so, wir füllen unseren Kalender mit Dingen, unser ganzer Kalender ist voll, aber am Ende sind das so viele Sachen, die gar keinen Mehrwert für uns haben. Ne? Keiner von uns wird am Ende des Lebens zurückschauen und sagen, boah, hätte ich mal mehr Stunden auf den Bau gekloppt. Boah, ich wünschte, ich hätte mehr auf der Baustelle gearbeitet. Oder ich wünschte, ich hätte im Büro mehr Überstunden angesammelt. Hey, keiner von uns wird das sagen. Und trotzdem sind das genau die Dinge, von denen unser Leben bestimmt wird, von denen unser Alltag so bestimmt wird. Wir wollen unsere Ziele erreichen, wir wollen unsere Macht ausbauen, wir wollen unser Ansehen und unseren Status fördern. Und jetzt sagst du vielleicht, ey David, übertreibst du nicht ein bisschen? Hey, kein Stück. Ich will dir das einmal anhand einer Statistik so zeigen. Und zwar verbringt der durchschnittliche Vater, der durchschnittliche Familienvater, verbringt pro Tag ungefähr 7 Minuten Quality Time mit seinen Kindern. 7 Minuten. 4 Minuten Quality Time mit seiner Ehefrau. Und wenn du Christ bist, 3 Minuten durchschnittlich mit Gott. Und im Gegensatz dazu, zu diesen 7, 4 und 3 Minuten, haben wir, jeder von uns verbringt durchschnittlich 8,5 Stunden pro Tag mit Arbeit. Sei es oft im Büro oder auf der Baustelle, wo auch immer, oder dann, dass wir uns noch zu Hause mit weiter beschäftigen. Jeder Vierte heutzutage ist Burnout gefährdet. Jeder Fünfte erlebt tatsächliche Phasen von Burnouts, quasi sich Symptome zeigen und hervorkommen. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, das so gegenüberstellen, hey, dann stellen wir fest, dass wir total am Ziel vorbeischießen. So, es zeigt, dass wir dem Götzen Baal folgen und wir jagen Macht und Ansehen hinterher und das bringt unser Leben vollkommen in Unordnung. Hey, jeder Fünfte hat tatsächliche Burnout-Symptome, aber die tatsächliche Überlastung ist eigentlich noch größer. So, wenn du ein anderes Wort jetzt für die beiden Genannten jetzt so nehmen möchtest, Mammon, dann würde ich sagen, hey, Mammon ist Habsucht. Mammon ist quasi, das äußert sich darin, dass du sagst, hey, ich will alles haben. Und Baal, ein anderes Wort dafür, ist Stolz. Ich kann alles schaffen. Ich brauche Gott nicht. So, ich werde einfach noch mehr malochen. Ich werde noch mehr reinstecken. Ich muss jetzt muss ich mehr investieren. Ich muss ein bisschen mehr geben. Ich werde einfach mehr machen und dann werde ich schaffen. Und wir sind dann auf der Arbeit und vielleicht kennen wir diesen Struggle. Wir sind auf der Arbeit und wir denken, boah, eigentlich müsste ich mehr Zeit mit der Familie verbringen. Eigentlich müsste ich jetzt mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und dann ist man zu Hause und man denkt, boah, diese ganzen unerledigten Aufgaben. Eigentlich muss ich noch das und das fertig kriegen. Und man ist so völlig innerlich zerrissen. Vielleicht sagst du diesen Satz oft, du wirst eingeladen wohin und du hast aber nicht so viel zu tun. Du sagst, ja okay, ich werde kommen, aber ich komme ein bisschen später. Ich habe vorher noch wichtige Dinge zu erledigen. Oder du kommst tatsächlich, du sagst, ja, ich bin dabei, aber ich muss früher gehen. Ich habe noch so viel zu tun. Hey, und wenn du das kennst, so, dann ist es so, dass du bewusst oder vielleicht auch unbewusst unter den geistigen Einfluss von Baal gekommen bist. So, und als Drittes haben wir noch Asherah. Und Asherah ist der Götze der Lust oder des Vergnügens. Asherah lügt dich an und sagt, hey, folge nicht deiner Moral, folge deinem Körper. Wenn es sich gut anfühlt, hey, dann tu es. So, wer bist du, dass du sagst, was richtig ist oder nicht? Hey, wir sind beide zwei erwachsene Menschen und wir können tun, was auch immer sich gut anfühlt. Das, was wir tun wollen, das ist völlig richtig. Weil wie kann das, was wir machen, es fühlt sich so gut an, wie kann das falsch sein? Ne? Und unsere Werte spielen gar keine Rolle mehr und unsere Moral schon gar nicht. Es geht nur ums eigene Vergnügen und Asherah auch, sie lügt uns an. Und das sind 3 komplett unterschiedliche geistliche Einflüsse von Götzen, aber wir wollen diesen Einfluss in unserem Leben brechen und wir wollen nicht mehr auf diesen Wegen gehen. Hey, wir wollen nicht den Weg, ich will nicht den Weg gehen, den alle gehen, sondern ich will Gottes Weg gehen. Ich will dich so ermutigen, hey, du kannst auch Gottes Weg gehen. Wenn du das erleben willst, was nur wenige erleben, dann musst du das tun, was nur wenige tun. Wenn du das machst, was alle machen, dann wirst du auch nur das bekommen, was alle haben. Und das wird dich nicht glücklich und zufrieden machen. So, und deswegen möchte ich mit euch jetzt einmal so durch die Bibel hindurch Geschichten anschauen, wo der Einfluss dieser 3 richtig sichtbar wird. Und auch jetzt, wo er das erste Mal aufgetreten ist. Und zwar alle 3 in der allerersten Sünde. So, vielleicht kennst du die Geschichte, Gott hat die Welt geschaffen, er hat den Garten Eden gemacht, er hat Adam und Eva gemacht und dann hat er den beiden gesagt, hey, ihr beiden, ich habe alles geschaffen, es ist so wunderbar, ihr dürft alles essen, ihr dürft alles tun, aber da ist dieser eine Baum und von dem sollt ihr nicht essen. Er ist in der Mitte des Gartens, ihr dürft alles machen, aber von diesem einen Baum esst nicht davon. Und dann steht da Eva im Garten mit ihrem langen Haar, was sie bedeckt. Und vielleicht kennst du das Bild, Adam mit dem Feigenblatt. Und dann stehen sie so und auf einmal kommt die Schlange an, beziehungsweise der Teufel in Gestalt der Schlange und versucht sie. Und jetzt geschehen drei Dinge, die ich mal mit euch anschauen möchte. Als nun die Frau sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie die Frucht und aß davon. Und dann gab sie auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, und auch er aß. Und wenn wir das jetzt lesen, hey, sie sah diesen Baum und sie dachte sich, boah, wie gut wäre es, davon zu essen. Dann ist das Aschera. Hey, es wird richtig gut sein. Mach es einfach. Und jetzt, wenn wir lesen, was für eine Augenweide er war. So, sie hat es gesehen und sie wollte es um jeden Preis. Ich habe es nicht, boah, ich will es haben. Das ist Mammon. Und wie viel Einsicht er versprach, ich möchte mächtig werden, ich möchte mehr, ich will größer und weiser und stärker sein, ich, dann ist das Baal. Und jetzt sitzt hier und du denkst vielleicht, boah David, ist das nicht ein ganz schöner Stretch? Hey komm, lass mal die nächste Geschichte anschauen. Jesus hat, jetzt im Neuen Testament, Jesus hat gerade seinen Dienst begonnen, er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geleitet, er fastete 40 Tage und dann trat der Teufel an ihn heran und er versuchte ihn. Und zwar lesen wir Matthäus 4, der Versucher trat an ihn heran und sagte, und zwar drei Dinge. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, hey, dann stürz dich herab. Hey, zeig allen, wie Hammer du bist. Zeig allen, was für ein Megatyp du bist. Flex mal richtig ordentlich. Was soll dir schon passieren? Hey, Engel werden dich auffangen. Du wirst dich nicht verletzen. Es wird gut gehen. Und alle werden es sehen. Und dann werden dir alle zujubeln. Und dann als drittes ging der Teufel schließlich mit ihm auf einen sehr hohen Berg. Und er zeigte ihm alle Reiche der Welt. Alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Herrlichkeit in einem Augenblick. Und er sagte, das werde ich dir alles geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Er sagt zu ihm, hey, verwandle diese Steine in Brot. Das ist wieder Aschera. So, mach deinen Körper glücklich. Hey, guck mal, was das Fasten mit dir macht. Du fastest jetzt schon 40 Tage. Ja, egal, ey, du hast Hunger. Hör auf deinen Körper, das ist so viel wichtiger. Egal, ob der Heilige Geist dich jetzt in so eine Zeit des Fastens und der Absonderung geführt hat. Mach das, was dir Spaß macht und lass das andere. So, stürz dich hinunter, das ist wieder Baal. Zeig allen, was du kannst. Zeig allen, wie gut du bist. Weil du bist einfach der Beste. Werd so ein richtiger Angeber. Und als drittes Mammon, hey, das alles will ich dir geben. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Hey, ich werde dich reich machen. Ich werde dich beschenken. Ich werde dir alles geben, was du haben willst. Und jetzt sagst du vielleicht, David, glaubst du wirklich, dass da ein Muster hinter ist? Ja, das glaube ich wirklich. Weil schaut mal die nächste Geschichte, eine letzte Bibelstelle. In 1. Johannes, da schreibt Johannes, hey, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Weil wenn jemand die Welt liebt, dann hat die Liebe des Vaters keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in der Welt. Und die Welt mit all ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gottes will, der wird für immer leben. Die Gier des selbstsüchtigen Menschen, das Wiederaschera, die begehrlichen Blicke auf das, was man gerne haben möchte und noch nicht hat, das ist Mammon. Und dieses Prahlen mit Macht und Besitz, das ist Baal. So, und deswegen, ich finde, das ist eine total interessante Liste. Und das ist so interessant, sich bewusst zu machen, dass da diese Einflüsse in unserem Leben sind. Aber ihr Lieben, ich habe euch das jetzt nicht nur gesagt, um euch eine Liste zu zeigen, irgendwie euren Kopf zu füllen, sondern worum es mir geht und wofür ich die ganze Woche gebetet habe, ist, dass diese Liste in unserem Leben im Namen Jesus gebrochen wird. Weil was es auch ist, hey, auch wenn das schon sehr alt ist, ich glaube, diese drei sind immer noch die versuchen, Kontrolle über dein Leben auszuüben. Aber schaut mal, was auf eurem Gottesdienstzettel, was in 1. Johannes 4, Vers 4 steht. Da steht, hey, der in euch lebt, ist größer und stärker als der in der Welt lebt. als der, von dem die Welt beherrscht wird. So, Jesus ist stärker, Jesus ist größer und er hat die Macht, alles zu brechen, was da in deinem Leben ist. Weil weißt du, das heißt, es ist möglich, dass dieser Einfluss in deinem Leben gebrochen wird, aber jetzt ja die Frage, hey, wie mache ich das? Wie mache ich das? Und die Antwort ist, hey, wir kehren zurück zu Gott und zu seinen Wegen. Weil, wie gesagt, Kultur verändert sich, aber Gott verändert sich nicht. Schaut mal in Jeremia 6, Vers 16. Da spricht Gott zu seinem Volk. Hey, stellt euch an die Straßen und fragt nach den Pfaden der Vorzeit. Fragt nach dem richtigen Weg und dann beschreitet ihn. So findet ihr Ruhe für euer Leben. Wir müssen nach dem Alten fragen, nach dem Guten fragen. Wir müssen danach fragen, ob das richtig ist. Wir müssen nach dem fragen, was Gott für unser Leben will. Hey, das wirklich, das ist nicht nur, weil ich das jetzt sage, sondern weil ich verspreche dir, du findest dann Ruhe für dein Leben. Du findest Ruhe für deine Seele. Du wirst ankommen und ich sage dir, es funktioniert. Deswegen will ich dich so bitten heute Morgen. Hey, probier es aus. Sag, okay, hey, auch wenn ich mir nicht sicher bin, Gott, ich will diesen Schritt auf dich zugehen und sagen, wenn das funktioniert und ich dadurch Ruhe finde für meine Seele, so dann will ich diesen Schritt auf dich zugehen. Hey, prüf es, ob diese Worte wahr sind. Weil ich möchte heute mit uns darüber reden, wie wir den Einfluss von Baal in unserem Leben brechen. Dass wir unser Ego füttern, dass wir immer noch nach mehr Anerkennung streben, nach Macht, dass wir noch mehr machen, noch mehr erreichen. Weil wir alle, ich schaue euch alle an und ich weiß, ihr habt alle unglaublich volle Terminkalender. Aber so wenige von uns haben Zeit für die wichtigen Dinge da eingeplant. Deswegen will ich dich ermutigen, hey, der alte Weg, der Weg, der dich zurückführt zu Gott hier an diesem Punkt, ist, halte den Sabbat ein. Und jetzt fragst du da, was denn der Sabbat? Will ich dir gerne erklären. Und zwar ist der Sabbat Bestandteil der 10 Gebote. Sabbat ist auf derselben Liste, wie du sollst nicht morden und du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen. Hey, niemals würde ich sagen, ich würde jemanden ermorden. Ich würde auf gar keinen Fall jemanden ermorden. Und ich hoffe, ihr auch nicht. Ich hoffe es wirklich. Ne, Gott vergibt, falls es geschehen ist, wirklich daran glaube ich. Aber ich würde das niemals sagen. Ey, niemals würde ich jemanden ermorden wollen. Und die allerwenigsten würden sagen, Ehe brechen, Hammer, da bin ich dabei. Aber trotzdem, dieses Gebot, hey, das brechen wir auf die furchtbarste Art und Weise immer und immer wieder. Und jedes Mal, wo wir das tun, wo wir den Sabbat nicht halten und nicht heiligen, hey, da berauben wir uns des Friedens für unsere Seele. So, wir lesen in 2. Mose 20, das ist dann aus den 10 Geboten, sagt Gott, denk an den Sabbat und heilige ihn. Hey, 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. Und jetzt sagst du, ein ganzer Tag? Ja, wirklich ein ganzer Tag. Hey, Sabbat ist nicht nur sonntags 1 Stunde, 15 Minuten in den Gottesdienst gehen oder in die Kirche gehen. Hey, das ist eine gute Sache, die du am Sabbat machen kannst. Aber darum geht es nicht beim Sabbat. Sondern es geht eigentlich darum, nicht zu arbeiten. So, und warum jetzt der Fokus auf nicht arbeiten? Weil Stolz sagt, das, was ich habe, das, was in meinem Leben ist, das kommt alles von meiner harten Arbeit. Hey, ich brauche Gott nicht. Weil das kommt alles von mir. Alles, was ich in meinem Leben habe, das ist so, das ist mein Werk. Hey, und der Sabbat sagt, nein, alles, was ich habe, das habe ich, weil meine Kraft und meine Energie und meine Versorgung von Gott alleine kommen. Gott ist meine Kraftquelle, nicht mein Job. Gott ist meine Kraft, nicht meine harte Arbeit. Hey, und du proklamierst das über dein Leben jedes Mal, wenn du nicht arbeitest. Hey, für Juden war der Sabbat der erste Tag in der Woche, nicht der letzte, nicht der 7. Tag. Und ich finde das voll das gute Prinzip für uns, sodass wir umdenken so ein bisschen. Dass wir sagen, hey, bevor ich arbeiten gehe, bevor ich irgendwas schaffe, bevor ich Geld verdiene, da sagst du, Gott, ich will dir den ersten Platz geben. Hey, ich könnte heute arbeiten, ich könnte heute Geld verdienen, ich könnte heute was machen, aber ich nutze diesen Tag, um zu proklamieren, dass du Gott allein, dass du die Quelle meiner Kraft bist. Du bist es und nicht ich. Und jetzt lesen wir nämlich weiter in 2. Mose 20. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, also deine Angestellten quasi, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihr lebt. Aber am 7. Tag, da ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Es ist so ein richtig göttliches Prinzip, dass dort, immer dort, wo du Gott das Erste gibst, du gibst ihm das Erste und er segnet den Rest. Wie beim Zehnten geben. Du gibst ihm das Erste deines Gehaltes, den ersten Teil, und Gott segnet den Rest. Morgens, du gibst ihm das Erste deiner Zeit und deines Tages und er segnet den Rest. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, hey, diesen Bereich, gerade mit Sabbat, das habe ich extrem lange nicht gelebt. So, das war ein Prinzip, was für mich gar keine Gültigkeit und gar keine Relevanz hatte so für mein Leben. Aber dann irgendwann, dann kommen diese Zeiten, wo alles zu viel wird im Leben. Und man spürt das körperlich. Man spürt das emotional. Das wirkt sich auf unser Umfeld und auf unsere Familie aus. Und kennt ihr das? Dann nach so einer Zeit, man geht die ganze Zeit so am Limit. Und dann kommt der Urlaub und dann ist man erstmal eine Woche krank. Weil der Körper dann erstmal richtig runterfährt. Das heißt, dass man die ganze Zeit über dem Limit gegangen ist. Dann liegst du erstmal krank im Bett mit Fieber, was auch immer. Und dein Körper regeneriert sich dann erstmal wieder, weil du dann wieder Zeit hast, um auszuruhen. Und dann ist es eigentlich, das ist schon viel zu weit. So war es jedenfalls bei mir. Das muss so nicht sein. Weil Sabbat ist nicht nur Urlaub. Sabbat bedeutet einen Tag Ruhe. Weißt du, das tust du auch nicht, um Gottes Anerkennung zu bekommen. Das tust du nicht, damit du sagst, boah Gott, hier guck, ich bin so gut, ich nehme einen Tag der Woche und gebe ihn dir, ich bin so Hammer, Herr. Nein, nein, darum geht es nicht. Weil schaut mal, was Jesus sagt. Hey, Gott will das für dich. Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Gott geht es nicht darum, dass du eine Regel befolgst, um irgendwie angenommen zu sein von ihm. Sondern Gott hat dein Leben geschaffen. Er hat dich gemacht und er weiß, was dir richtig gut tut. Er weiß, was du brauchst. Und er sagt, ich habe 6 Tage gearbeitet und habe einen Tag ausgeruht. Und genauso ist es für dein Leben. 6 Tage sollst du arbeiten und einen Tag sollst du ruhen. Du sollst dich einen Tag in der Woche mit Dingen beschäftigen, die dich aufbauen, an denen du Spaß hast, an denen du deinen Geist stärkst. Und auch egal, welchen Tag du nimmst. Christen streiten manchmal rüber, Sonntag ist der Sabbat, Samstag ist der Sabbat. Ist völlig egal. Bei mir ist Sonntag auf gar keinen Fall Sabbat. Sonntag ist für mich richtig Arbeitstag. Ich stehe früh auf, bete, bereite die Predigt vor im Fall wie heute, bete für den Gottesdienst, mache 2 Gottesdienste nach den Next Steps. Ich falle nachher tot um ins Bett. Wirklich. Das ist für mich Arbeitstag. Kennt ihr von Lionel Richie den Song Easy Like Sunday Mornings? Ey, der Typ hätte kein Pastor werden können. So, aber nimm einfach einen Tag in der Woche. Und mach ihn zu was Besonderem. Einen Tag von 7 und sag, Gott, ich will dich damit ehren. Weil es ist ein Geist dahinter, der dich umbringen will, und zwar Baal. Und jetzt will ich mit euch in 3 praktischen Punkten einmal darüber reden, wie wir seinen Einfluss in unserem Leben brechen können. Also, wie brechen wir diesen Einfluss, den wir so lange zugelassen haben in unserem Leben? Und zwar als allererstes, wahrscheinlich das Herausforderndste für die meisten von euch, mach Pause. Mach Pause. Ich habe schon gesagt, hey, Sabbat hat nichts mit Kirche oder religiösen geistlichen Handlungen zu tun. Darum geht es nicht primär. Das sind alles gute Sachen, die du am Sabbat machen kannst. Aber weißt du, was Sabbat wörtlich bedeutet? Wortwörtlich? Das ist eigentlich ein Verb, Shabbat. Das heißt Pause machen. Mach mal Pause. Hör mit etwas auf. Hey, du hältst keinen Sabbat, sondern eigentlich du sabbatest quasi, du tust es. So, du beendest etwas und du machst Pause. Und jetzt sagst du, David, das ist doch Altes Testament. Yes, es ist Altes Testament. Preis dem Herrn, lass mal in den Hebräerbrief schauen, im Neuen Testament. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber, Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe. Wir sehen uns danach, nach dem wahren Sabbat. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, der darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Hey, wenn du arbeitest, wenn du eigentlich ruhen könntest, dann sagst du zu Gott, meine Arbeit ist deiner gleich. Aber andersrum, wenn du ruhst, wenn du eigentlich arbeiten könntest, dann sagst du damit, Gott, ich kann all das, was ich tue, nur tun, weil du die Stärke meines Lebens bist. Hey, Gott hat aufgehört, Gott hat geruht, du auch. Er ist Gott, er hält das Universum, er hält die Sonne und die Galaxien. Und er sagt, ein Tag in der Woche ruhig, warum auch immer. Aber er sagt, das ist gut für dich, das ist gut für dich. Er will, dass du ein siegreiches Leben führst. Er will, dass du es richtig gut schaffst. Er will nicht, dass du ausgelaugt und ausgepowert bist, sondern er will dich aufbauen und dich erneuern und dir neue Kraft für die anderen Tage in der Woche schenken. Er weiß, wie herausfordernd unser Leben ist. Und deswegen schreibt der Schreiber jetzt weiter, hey, setzen wir also alles daran, wenn du einmal weiterklickst, setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Hey, setzen wir alles daran. Das passiert nicht automatisch. Das heißt, dass wir dafür arbeiten müssen, dass wir das bekommen. Hey, das bedeutet vielleicht, dass du in deinem Leben 1000 Dinge umstellen musst, um zu dieser Ruhe zu kommen. Aber ich sag dir, es lohnt sich. Weil jetzt heißt es weiter, hey, lassen wir uns in Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Hey, wer ist sie? Das ist die Welt. Das sind alle anderen. So, hey, deswegen, hey, bei aller Liebe. Wir, wenn wir ehrlich sind, wir sind so beschäftigt wie alle anderen. Wir sind so chaotisch wie sie, aber das ist nicht, wie wir als Kinder Gottes leben sollten. Sondern wir sollten die sein, die am meisten ausgeruht sind, deren Herz voller Frieden und Ruhe und Zuversicht ist und die montagmorgens auf die Arbeit kommen und egal, wie wir äußerlich aussehen, es geht nicht darum, dass du am freshesten aussehen musst, aber innerlich ausgeruht, dass wir aufgetankt sind, dass deine Kollegen dich anschauen und sagen, hey, was denn mit dir? Boah, ich bin montags immer genauso müde wie freitags nach der Arbeit. Und du sagst, ja, ich habe einen Tag ausgeruht. Ich habe einen Tag gehabt, wo ich Zeit mit meiner Familie verbracht habe, wo ich Zeit mit meinem Gott verbracht habe und wo ich ausgeruht habe und das verändert mein Leben. Hey, eine jüdische Frau hat eine Liste über den Sabbat geschrieben, was Juden am Sabbat tun sollen. Das ist quasi einfach nur so eine Empfehlung, es ist kein Gesetz, aber es ist eine richtig Hammerliste und ich möchte die einmal mit euch anschauen. Und zwar, schaut mal, was du am Sabbat tun sollst. Und zwar als erstes, nicht für Lohn arbeiten. Arbeite nicht für Lohn. Das nächste ist, hey, nimm nicht an Wettbewerben teil. Dann als drittes, verschaff dir Zeit zum Entspannen und Nichtstun. Wow, das wird herausfordernd. Einige von euch haben da richtig Bock drauf, das weiß ich. Aber das ist herausfordernd, sich so eine Zeit zu nehmen, wo wir wirklich nichts tun. Dann als nächstes, hey, was gut ist am Sabbat ist, wenn wir lesen und studieren, zum Beispiel religiöse Artikel. Dann als nächstes, hey, spielen mit der Familie. Hey, und ich will euch voll ermutigen, heute ist so ein schöner, sonniger Tag. Nimm dir Zeit und verbringt sie mit der Familie. Spiel mit ihr. Macht irgendwas Cooles. Macht was Schönes. Geht in den Garten, geht in den Park, geht in den Wald. Hey, verbring Zeit mit deiner Familie und mach etwas. Dann als nächstes, ziellos bummeln. Ich habe extra bummeln aufgeschrieben, weil viele von uns wissen gar nicht, was das ist. Du gehst vielleicht zu einer Frau oder zu einem Partner und sagst, hey Baby, guck mal, das ist meine Hand. Und dann nimmst du die Hand deines Partners und wenn er vor Schreck erstarrt und erstmal in Ohnmacht fällt, wenn er wieder wach geworden ist, dann ziehst du ihn da hoch und sagst, hey, wir gehen jetzt einfach spazieren. Und dann geht ihr ziellos spazieren. Fahrt irgendwohin, wo es schön ist, wo auch immer. Es gibt so viele schöne Ecken in Bielefeld. Und habt eine richtig gute Zeit. Geht in die Natur, tankt auf. Dann sich an Essen mit Freunden und der Familie erfreuen. Boah, das mache ich richtig gerne. Einfach nette Leute und gutes Essen. Weil das macht was mit dir. Das baut einen auf. Dann das nächste. Miteinander sprechen. Und zwar sprechen. Nicht so. Ja, komm. Ja, hi. Sondern richtig kommunizieren. Mit dem Mund. Weißt du, wozu hier diese Taste hier am Handy ist, an der Seite? Damit du dein Handy ausmachen kannst. Mach es aus und leg es zur Seite. Sei nicht die ganze Zeit so beschäftigt mit deinem Handy. Und wenn du auch dann mit Freunden von mir zusammen bist. Hey, ich kenne das voll. Man hat so ein Handy dabei und dann so. Ja, ich höre zu, ja. Ja, voll. Ja, warte ganz kurz. Ich muss ganz kurz das hier beantworten. Oh, jemand hat mein Bild geliked und darauf muss ich antworten. Oh, cool. 3 Benachrichtigungen. Eine von Agi. Danke, Agi. Ich bin gerade hier am Predigen. auf jeden Fall, so man ist so dabei und hat sein Handy dabei. Deswegen mach den Ruhemodus an, mach den Flugmodus an, leg dein Handy zur Seite und leg es weg, während du mit Leuten am Tisch sitzt und in der Familie. Das nächste, was du was Gutes für uns, hey, wenn wir Gottesdienste besuchen, das baut dich auf. Ich sag dir, es wird dich aufbauen. Dann noch ein Punkt, Gebet und Meditation. Hey, such Gott, verbring Zeit in seinem Wort. Tu die Dinge, die dir gut tun und die dich auftanken lassen. Und das Letzte, mit deinem Ehepartner kuscheln. Hey, Shalom, Baby. Das ist doch eine nice Liste, oder? Hey, wie viele von euch sagen, boah, das hört sich eigentlich ganz gut an, so, ne? Auf jeden Fall, ich sag dir, wenn du diese Liste befolgst, wie gesagt, es ist nicht meine Liste, aber du verstehst diesen Geist dahinter, den Spirit davon. Hey, dass du nicht nur in die Kirche gehst an einem freien Tag, sondern dass dein freier Tag, dass dein Sabbat von dieser Liste geprägt wird und du wirst den Einfluss von Baal in deinem Leben brechen. Der zweite Punkt ist, bete an. Bete an. Das haben wir hier gerade gemacht, im Lobpreis, ja, während Tim hier gesungen hat, Hammer. Aber das, nur weil du in einer mit Menschen zusammen bist, die Lieder singen, heißt es nicht, dass du anbetest. Weil darum geht es nicht zuallererst. Anbetung ist nicht Lieder singen, sondern Anbetung bedeutet, sich etwas Größerem zu beugen als dir selbst. Sich etwas Größerem zu beugen als dir selbst. Hey, weißt du, wie du wirklich ausruhst? Hey, nicht nur durch Mittagsschlaf. So, du lädst den Akku von deinem Handy nicht auf, indem du es einfach nur zur Seite legst, sondern du musst das Stromkabel reinstecken und anstecken. Dann lädt der Akku auf. Das heißt, du musst dich mit etwas Höherem, mit etwas Größerem verbinden als dir selbst. Und das ist Gott. Deswegen such ihn und bete ihn an. Du wirst nicht einfach nur durch mehr Mittagsschlaf ausgeruhter. Ihr kennt das, man schläft 20 Minuten, es geht einem gut. Man schläft 25 Minuten, macht auf, oh, was ist das für ein Tag? Ist schon Montag, ist völlig verballert. So. Und der Punkt ist, Mittagsschlaf ist nicht deine Hauptruhequelle, sondern indem du Gott anbetest. Das wird dich aufbauen und dir geistlich Power geben. Schaut mal, was im Psalm 92 steht. Und ich habe extra quasi diesen ersten Vers, der ganz oben drüber steht, die Beschreibung des Psalms, euch mal hinzugefügt, weil es ist manchmal gut, quasi das Kleingedruckte zu lesen. Schaut mal, was hier steht. Ein Psalm, ein Lied für den Sabbat. Also etwas, was du an deinem Sabbat lesen und singen kannst. Da schreibt der Schreiber, hey, wie schön es ist, dem Herrn zu danken, dein Name, o Höchster, zu besingen, morgen für morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Mir verhilfst du zu neuer Kraft, du lässt mich stark sein wie ein Stier, der seine Hörner emporreckt. Weißt du, du wirst diese Kraft empfangen, um deine Woche anzugehen, die auf dich zukommt, und die Sachen zu tackeln, die da so in deinem Weg stehen. Als nächstes schreibt er, mit frischem Öl hast du mich gesalbt. Hey, das ist so neue Salbung. Öl steht so oft in der Bibel für Salbung. Neue Stärke, neue Frische, neues Feuer. Und dann weiter, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Hey, alle anderen sind vielleicht bedrückt und die Schultern hängen runter und sind müde, aber du musst so nicht sein. Du kannst einer immergrünen Palme gleichen, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon, einem Baum, der in voller Blüte, im vollen Saft steht. Du wirst kraftvoll sein. Denn sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Das sind nicht nur ein paar Minuten Sonntagmorgen, sondern es ist den ganzen Tag. Du kannst den ganzen Tag auftanken und dich mit Gott connecten. Und als drittes, das ist jetzt nämlich der springende Punkt, hey, tanke auf. Tanke auf. Ich habe euch noch die ersten drei Verse aus dem Psalm 23 mitgebracht und ich würde einmal gerne, dass wir es zusammen laut lesen. Schaut mal hier. Lasst uns mal zusammen lesen. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Hey, wie gut tut es, das einfach über seinem Leben so auszusprechen? Wirklich, lies das und sprich es über dir aus. Gott versorgt dich mit allem, was du brauchst. Hey, ich will euch mal eine Geschichte aus Israel erzählen. Und zwar war dort ein Pastor, der der so gedacht hat, Hammer, Israel-Reise. Ich selber war noch nie in Israel, aber die Geschichte ist lustig. Deswegen wollte ich sie euch unbedingt erzählen. Und zwar hatte er gesagt, er hatte so viele Vorstellungen, wie das sein wird. Wow, jetzt werden die ganzen biblischen Geschichten so von meinem Auge lebendig werden. Und dann ist er dort und sieht tatsächlich eine Herde Schafe. Und er dachte, wow, Psalm 23, der gute Hirte. Hey, jetzt werde ich sehen, wie das alles so real wird. Wie der Hirte vorausgeht und die Schafe folgen ihm einfach. Dann ist er diese Herde Schafe und der Hirte steht hinter denen. Hey. Und treibt sie so voll an. Die Schafe flüchten fast wie vor ihm. Und der Pastor, was? Oh, alles, was ich jemals geglaubt habe, ist eine Lüge. Das stimmt überhaupt nicht. So, was macht er da? Und dann war er richtig, richtig enttäuscht. So, der Typ treibt die Schafe so richtig an. Da war nichts mit nett hinterherlaufen und auf die Stimme hören. Und dann fragt er den Guide, der die rumgeführt hat, sag mal, ich habe gehört, dass ein Hirte seine Schafe eigentlich leiten sollte. Aber dieser Typ, er treibt sie nur so vor sich her. So, und der Tourguide sagt dann zu ihm, hey, das ist nicht der Hirte, das ist der Metzger. So, das ist der Metzger. Ne? Und als ich die Geschichte gehört habe, hey, da habe ich mich gefragt, so wie viele von uns führen so ein getriebenes Leben? So, Gott will uns leiten und uns vorausgehen und er will uns mit seiner Stimme führen. Aber wir lassen uns so leicht und so schnell eher von dem Metzger antreiben, der hinter uns steht und sagt, schneller, los, beeil dich, los, mach mehr. Komm, das musst du noch schaffen, das musst du noch erledigen, das musst du noch erreichen, du hast keine Zeit. Nein, mach das nicht, sondern er treibt uns an und hält uns busy. Wir sind so busy und wir sagen, hey, ich habe so viel zu tun. Aber ich will dich heute ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Ich will dich heute ermutigen, zurückzukommen zu deinem Gott, der dich gemacht hat, der einen Plan mit deinem Leben hat und der dein Bestes will. Weil du musst Gottes Herz heute merken, dass es für dich ist, dass er dich liebt und dass er dich in seine Ruhe bringen will. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier oder schaust zum ersten Mal zu, und du hast noch gar keine Entscheidung für Gott getroffen in deinem Leben. Und dann will ich dir jetzt die Gelegenheit dazu geben, dass du dich mit Gott verbinden kannst, dass du ihn bitten kannst, in dein Leben zu kommen, dass er dir diese Ruhe schenkt, nach der du dich sehnst und dich wirklich ankommen lässt. Weil seine Pläne für dich sind gut, seine Liebe für dich ist so unbegreiflich groß. Und er ist heute für dich, sein Herz ist so weit offen für dich. Und er wartet nur darauf, dass du zu ihm kommst und seinen Frieden empfängst. Und ihr Lieben, ich möchte, dass wir alle einmal unsere Augen schließen. Und ich will dich so einladen. Ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen, in dem ich Jesus bitte, in mein Leben zu kommen. Und wenn du das heute möchtest, dann will ich dich so ermutigen. Hey, sprich das ganz bewusst mit. Ich werde vorsprechen, du kannst mir einfach nachbeten. Und im Glauben wird sich etwas in deinem Herz verändern. Du bittest Jesus, in dein Leben zu kommen und alles neu zu machen. Du bittest ihn, dir Frieden zu schenken, dir deine Schuld zu vergeben, die zwischen dir und Gott steht. Weil da ist, bevor du Jesus Frieden erfahren kannst, musst du erleben, dass er dir deine Schuld vergibt und dein Leben neu macht. Und dazu will ich dich heute einladen. Und ihr Lieben, während alle Augen geschlossen sind, liebe Ekklesia, ich würde euch da bitten, hey, wenn du schon eine Beziehung zu Jesus hast, dann lasst uns die unterstützen, die es zum ersten Mal laut beten, indem wir laut mitbeten. Wir wollen beten, hey Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Weg bist und die Wahrheit und das wahre Leben. Und ich glaube daran, dass du mich liebst und dass du mir Frieden schenken möchtest. Komm bitte jetzt in mein Herz und vergib mir meine Schuld. Nimm alles aus meinem Leben, was mich von Gott trennt. Und mach mich neu. Ich danke dir, dass ich dir nachfolgen darf und deine Kraft erleben darf. Amen. Amen. Hey, und ich will nochmal für uns beten. Hey Jesus, wir beten so darum, dass du heute kommst in deinem Frieden und deiner Kraft und dass wir das erleben, dass du uns in deine Ruhe führst. Hey, ich bete so darum, dass du uns heute neu begegnest mit deiner Kraft und dass du uns alle Sorgen nimmst, dass du uns alle Last nimmst und dass du uns heute leitest, Herr, von, von diesem Getriebensein hin in deine Ruhe. Herr, wir wollen Buße tun dafür, dass wir dich so ausgeklammert haben aus unserem Leben und einfach immer nur weitergemacht haben, dass wir immer nur weiter geschafft und geschafft und geschafft haben und uns so viel von unserer eigenen Kraft eingebildet haben. Aber wir wollen heute darum bitten, Jesus, wir wollen dir den ersten Platz in unserem Leben geben. Und ich bete darum, dass wir alle unsere Kraft von dir bekommen. Wir wollen dich ehren und dich hoch erhöhen. Und ich segne alle die, die heute diese Entscheidung neu getroffen haben, dir den ersten Platz im Leben zu geben, vor allem was unsere Zeit angeht. Wir brechen den Einfluss von Baal über unserem Leben. Wir brechen jeden geistlichen Einfluss, der uns zerstören will, und rufen deine Freiheit und deine Gnade und deine Herrlichkeit über uns aus. Im Namen Jesus. Amen. Amen.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.